Lynchs Filme, aber auch seine Kunst, das ist eigentlich eine Erfahrung. Nicht unbedingt sofort eine Geschichte, die erzählt wird, aber ein Erlebnis, das gegeben wird.
Also wie ein Film oder ein Bild interpretiert wird, das spielt für ihn keine Rolle. Er macht Kunst, weil er sie liebt.
Der US-amerikanische Regisseur David Lynch ist bekannt für Kultfilme wie Black Velvet, Lost Highway oder Mulholland Drive und die Serie Twin Peaks. Ab den späten 60er Jahren drehte er Kurz- und Langfilme. Seine Filme sind gleichermaßen verstörend und faszinierend. Vom Bösen besessene Menschen und schöne Frauen in Not, deformierte Körper, abgetrennte Körperteile, verwesende Tierkadaver, düstere Fabriken, loderndes Feuer, Häuser, in die eingedrungen wird, Straßen, die ins Unbekannte führen. Das Traumhafte oder eher Albtraumhafte, die Abgründe der menschlichen Psyche, das Bedrohliche und Groteske stehen bei Lynch im Mittelpunkt. Immer wiederkehrende Motive prägen seine Werke und sein Stil ist so einzigartig und wiedererkennbar, dass er in der Popkultur zu einem Adjektiv geworden ist. Lynchian, auf Deutsch Lynchesk. Natürlich sind seine Filme auch im Kino des DFF schon zu sehen gewesen, zuletzt in der Reihe Kultkino. Er ist aber nicht nur Filmregisseur, Produzent und Schauspieler. Er ist auch Maler, Fotograf, Designer, Musiker und vieles mehr. Dem Universalkünstler Lynch widmet sich eine kürzlich erschienene Publikation mit dem Titel David Lynch begreifen, Kunst, Kino, Kreativität. Ich freue mich sehr, dass die beiden Autoren heute im Podcast zu Gast sind. Adrian Gmelch.
Hallo, freut mich sehr.
Und Jonathan Ederer.
Hallo, auch von mir.
Ja, hallo und schön, dass ihr da seid. Bevor wir zu eurem Buch kommen, wüsste ich gerne, was war denn euer prägendstes Lynch-Erlebnis? Also welches Werk hat besonderen Eindruck bei euch hinterlassen?
Wo es aber dann wirklich Klick gemacht hat, das war die zweite Staffel von Twin Peaks, das Season-Finale. Da habe ich mir gedacht, also weirder geht's nicht. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und ich war damals Student in einem Studentenwohnheim, hatte so ein kleines Apartment. Und da gab es nur begrenztes Internet pro Tag, irgendwie ein paar Gigabyte, drei oder so. Und dann habe ich mir die letzten Folgen von Twin Peaks angeschaut und die letzte hat mir noch gefehlt. Und dann habe ich mir die über Mitternacht in der Nacht durchgeschaut und dann war um 2 in der Nacht das Datenvolumen vorbei. Und dann musste ich 20 Stunden warten, bis ich die erlösende letzte Folge sehen konnte, also vermeintlich erlösend, weil dann kam der wohl größte Cliffhanger der Seriengeschichte und wir mussten dann nochmal Jahre warten, bis die dritte Staffel kam. Aber das war für mich so ein Erweckungserlebnis. Also ich wollte da unbedingt dann nachforschen, nachgraben, was da los ist, wie jemand auf solche Ideen kommt, die eigentlich sonst keiner hat.
Ja, also bei mir war es ja auch Twin Peaks, aber in etwas anders als beim Jonathan. Ich war vielleicht, weiß nicht, 14 Jahre alt oder so, als ich Twin Peaks entdeckt habe. Twin Peaks einerseits, aber vor allem die Figur des Special Agent Dale Cooper, die mich damals so dermaßen beeindruckt hat. Ich habe dann versucht, ihn wirklich nachzuahmen, also zugeknöpftes Hemd, immer in der Hose, elegantes Auftreten. Das ist so das eine Erlebnis. Und das andere, würde ich sagen, ist, als ich begriffen habe, dass David Lynch viel mehr ist als ein Filmemacher. Es hat sich eine neue Welt eigentlich eröffnet, als ich verstanden habe, dass David Lynch ja so viele Sachen mehr macht, die eigentlich genauso interessant sind wie die Filme, vielleicht nicht sogar interessanter manchmal. Und es hat auch dazu geführt, dass ich dann tatsächlich mich in all seinen kreativen Arbeiten verloren habe und tatsächlich auch heute zum Beispiel einen Lynch-Lautsprecher besitze oder auch eine Lynch-Champagnerflasche.
Ja, sehr schön. Ich habe tatsächlich Mulholland Drive gerade erst bei uns im Kino gesehen und bin danach nach Hause gelaufen und kam dann zu Hause an und dachte so, Moment mal, ich habe mein Fahrrad vergessen und ich habe nach der Kinovorstellung mein Fahrrad am Kino einfach stehen lassen und bin nach Hause gelaufen und dachte so, da war ich offensichtlich in Gedanken und irgendwie noch total damit beschäftigt, diesen Film zu verarbeiten. Das ist mein letztes Lynch-Erlebnis. In der Einleitung eures Buches schreibt ihr gleich zu Beginn, zu David Lynch wurde viel geschrieben. Gerade weil seine Werke ja so rätselhaft und uneindeutig sind, wird er immer wieder versucht, sie zu interpretieren. Und auch weil Lynch selbst sich nie auf Bedeutung festlegen lässt. Was war denn eure Motivation für dieses Buch? Also was oder wie wurde aus eurer Sicht über Lynchs Werk noch nicht geschrieben?
Ich würde sagen, in dieser Umfasstheit noch nicht. Also vieles wurde über den Film geschrieben, da gibt es zig Blogs, da gibt es Videos auf YouTube, da gibt es Essays, gibt es wissenschaftliche Abhandlungen. Alle beschäftigen sich intensiv mit Lynch, aber mit Lynch als Filmkünstler und nicht mit Lynch als Universalkünstler. Und wir haben uns dann gedacht, ja, also weil Lynchs Werke eben aufgrund ihrer deutungsoffenen Struktur eigentlich von jedem anders interpretiert werden, sind da draußen auch noch unendlich viele Dinge, die über Lynch noch nicht gesagt wurden, also unter anderem von uns. Und das ist ja einfach so ein Gefühl, dem wir gefolgt sind, dass ja, wir da auf dem richtigen Weg sind, nicht nur über den Film zu schreiben, weil das hat sich ja dann auch als lohnend herausgestellt, weil man die Bezüge schön herstellen kann. Also Lynch war eigentlich zuerst Maler, kam also vom Pinsel zur Filmkamera, ja, hat seine Motive aus diesem Malen heraus eigentlich in den Film übertragen und von dort aus dann auch ausgearbeitet. Ja, und wir haben dann versucht, das Ganze mit Begriffen abzubilden, um ungefähr dann das Spektrum, das Lynch so abdeckt, in seinem künstlerischen Schaffen auch ja, selber abdecken zu können. Und ich weiß nicht, ob es uns vollumfassend gelungen ist, aber ich denke, tendenziell, grob, haben wir abgedeckt, zu was Lynch in der Lage ist, künstlerisch.
Also wir haben nicht versucht, einen Film oder ein Gemälde zu analysieren, sondern wirklich Begriffe zu finden, die für sein ganzes Werk stehen. Und es sind diese Begriffe, die im Grunde dann wirklich zeigen auch vielleicht, was Lynchs Kunst im Inneren zusammenhält. Und dass dieser Zugang der Begriffe tatsächlich ein, glaube ich, relativ guter, weil man sich nicht an bestimmten Werken oder an bestimmten Details unbedingt festhält, sondern versucht, da einen Gesamtüberblick zu bekommen.
In eurem Buch schreibt ihr, Jonathan, du hast es auch gerade gesagt, Lynch war und ist zuallererst Maler. Also ihr widmet ein ganzes Kapitel, also eins von fünf, seinen verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen. Könnt ihr mal einen Überblick geben, welche anderen Kunstformen neben dem Film bedient er sich denn?
Ja, da gibt es viele. Also einerseits natürlich die Malerei, was Jonathan schon erwähnt hat. Aber da wäre auch die Fotografie, die ja auch relativ, glaube ich, ab den 80er Jahren viel gemacht hat. Und auch später in den 2000ern immer mehr Fotos dazu kamen. Sei es von Frauen, von Aktfotografien oder Industrielandschaften und noch viel mehr, Schneemänner zum Beispiel. Dann gäbe es auch noch so Lithografien definitiv, auch ab 2006 aber erst. Diese Kunstform hat Lynch relativ spät entdeckt, in einem Pariser Atelier, ab 2006 und hat dann bis 2021 Lithografien gemacht. Auch, würde ich sagen, der Designer Lynch ist auch sehr wichtig. Also Lynch hat Möbel entworfen, die damals, die man auch kaufen konnte. Auch Musik natürlich, Musik ist sehr wichtig. David Lynch hat ja verschiedene Alben herausgebracht, auch dieses Jahr gerade wieder eins. Und auch Skulpturen, würde ich sagen. Unter anderem seine Lampenskulpturen. Ja, das ist so ein Überblick. Und vielleicht, was man nicht vergessen sollte auch, wobei das auch wieder eher zum Film zuzuordnen ist, das sind seine Werbefilme, die aber, würde ich sagen, trotzdem für sich stehen und auch nochmal einen anderen Zugang irgendwie zu Lynch geben als seine Filme.
Ja, und das Interessante ist, finde ich, dass all diese Kunstformen irgendwie im Film dann doch wieder auftauchen. Also jetzt jüngst kam die dritte Staffel von Twin Peaks raus. Na gut, auch schon 7 Jahre her jetzt. Aber alles, was Adrian jetzt aufgezählt hat, also von der Musik bis hin zum Design, das alles taucht dann im Film wieder auf. Also weil der Film ja doch das Medium ist, das am meisten in sich vereint an solchen Kunstformen. Und das ist uns auch sehr deutlich dann wieder aufgefallen, als wir uns diese Kunstformen außerhalb des Films genauer angesehen haben.
Ist das auch der Grund, warum ihr sagen würdet, dass es nötig ist, sein gesamtes künstlerisches Spektrum zu betrachten, wenn man ihn begreifen möchte, dass sich eben im Film alles wiederfindet, dass dort so alles zusammenkommt, dass das so seine Kunst auf die Spitze treibt?
Ich würde schon sagen, dass das so ist. Also es ist natürlich, kann man auch den Film per se für sich sehen und der funktioniert genauso gut. Aber ich glaube, ein tieferes Verständnis, wie Lynch zu seinen eigenen Kunstformen steht und zu seiner Kunst, ist dann erst möglich, wenn man seine anderen Kunstformen auch betrachtet hat. Und dann kann man die Bezüge herstellen.
Ich denke, was da auch wichtig ist, wenn man Lynch als Gesamtkünstler betrachtet, ist zu verstehen, wie sein Prozess eigentlich, sein kreativer Prozess ist. Also damit er ein neues Kunstwerk schafft. Im Grunde ist nämlich immer das Wichtigste bei Lynch die Idee. Er hat eine Idee für ein neues Werk. Aber am Anfang steht nicht unbedingt sofort fest, in welcher Form diese Idee ausgedrückt werden soll. Und das kommt erst ein bisschen später. Und das kann alles Mögliche sein. Eben ein Film, ein Bild, ein Design, vielleicht auch Musik. Und so gesehen würde ich sagen, ist eigentlich ein entworfener Stuhl oder ein Espresso-Tisch von Lynch genauso wichtig wie ein Film, wenn man Lynch verstehen möchte. Der Jonathan hat von Twin Peaks Staffel 3 gesprochen, The Return, und auch das ein bisschen so als Gesamtkunstwerk zu betrachten. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist eben zu sehen, wie die Lithografien zwischen 2006 und 2016 in die dritte Staffel von Twin Peaks mit eingeflossen sind. Also da gibt es viele Szenen in The Return, die fast 1:1 Lithografien nachstellen. Und das auch zu sehen, finde ich unheimlich faszinierend und hat uns auch sehr viel Spaß gemacht beim Schreiben.
Auf die Idee oder dieses Konzept der Idee kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zurück. Vorher vielleicht noch die Frage, ihr habt euch ja jetzt für die Recherche zu dem Buch mit allem Möglichen beschäftigt, was Lynch als Künstler hervorgebracht hat. Von all diesen verschiedenen Dingen, was hat euch denn am meisten überrascht?
Ja, ich fange mal an, ich gebe mal ein Beispiel, also etwas, was mich überrascht hat. Das ist, dass Lynch auch ein Tellerset entworfen hat. Und zwar für den renommierten französischen Porzellanhersteller Bernardo. Das sind 12 Teller und diese 12 Teller, ja, die sind eben sehr lynchesk und erzählen eine Geschichte. Die konnten damals auch erworben werden, ich glaube für ca. 900 Euro. War aber natürlich eine Limited Edition, von daher natürlich vergriffen. Aber das fand ich wirklich überraschend und zeigt auch wieder die Vielseitigkeit von Lynch.
Ja, also ich persönlich würde da ein bisschen weggehen jetzt von der Kunst, wie er sie betreibt, hin zu seiner Person. Also ich finde, natürlich hat man so durch seine Filme immer durchscheinen sehen, dass er eigentlich schon lustig ist zum Teil, nicht nur der absolut harte Thriller-Maker, sondern auch wirklich lustig ist. Also sieht man zum Beispiel, hat er eine Oscar-Kampagne für Laura Dern gestartet, also für den Film Inland Empire. Das war dann, ja genau, 2006 müsste das gewesen sein. Und da hat er sich halt einfach mit einer Kuh am Wegesrand in Los Angeles hingestellt und hat ein Plakat aufgestellt, dass bitte alle dafür sorgen sollen, dass Laura Dern jetzt den Oscar gewinnen soll. Also hat dann nicht funktioniert, aber er scheut sich da halt auch nicht davor, ja, sich selbst ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Der Film ist auch kontrovers bis heute, sehr fragmentarisch. Er weiß es wahrscheinlich auch selber, dass der Zugang nicht der leichteste ist. Aber trotzdem nimmt er es mit Humor. Und das hat mich schon überrascht. Also, dass er eigentlich bei allen Dingen den Spaß an der Sache nicht verliert. Und ihm ist zwar schon wichtig, dass sein Kunstwerk am Ende ein gutes ist, aber er hat Spaß daran.
Ja, eine gute Aktion auf jeden Fall. Ich habe am Anfang ja schon so schlaglichtartig ein paar Themen und Motive genannt, die sich in seinem Werk wiederfinden. Vielleicht können wir da jetzt noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, dass wir eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie seine Werke so aussehen. Könnt ihr mal so ein, zwei Dinge herausgreifen, die typisch für sein Werk sind und ein bisschen näher beschreiben, vielleicht auch ein paar Beispiele heranziehen?
Ich würde sagen, dass wir bei Lynch, wenn wir Themen und Motive betrachten, auch eigentlich schon fast von einem Motivfetischismus sprechen müssen. Es sind wirklich Motive, die er liebt, an die er sich klammert und die er immer zum Ausdruck bringt und verwendet. Ich gebe mal zwei Beispiele. Ein Beispiel wären Frauen auf Sofas zu inszenieren. Ist ein bisschen komisch jetzt so gesagt vielleicht, aber es ist ein Motiv, was sich tatsächlich durch die Gemälde, durch die Lithografien, durch die Filme zieht, also zum Beispiel Blue Velvet oder auch in Twin Peaks The Return, da gibt es eine Sequenz, die dauert, glaube ich, über 5 Minuten, wo eigentlich nur eine Frau zu sehen ist, die auf einem Sofa irgendwie so auf dem Sofa rummacht. Und das ist so ein Motiv, was vielleicht ein bisschen überraschend kommt, aber was sich tatsächlich eigentlich quer durch sein Werk zieht. Ein anderes wären zum Beispiel Vorhänge, ja. Vorhänge, die auch verwendet werden in verschiedenen Kunstwerken bei Lynch und die immer auch das Geheimnisvolle herüberbringen. Also es ist immer so die Frage, was ist hinter dem Vorhang, was verbirgt der Vorhang oder was passiert, wenn ich den Vorhang aufmache. Oder auch Vorhang als Theaterbühne, unter anderem bei den Lithografien, da sind meistens links und rechts auch immer Vorhänge zu sehen. Das sind jetzt mal so zwei Motive, die eigentlich fast immer zu finden sind.
Ja, ich habe jetzt da spontan an Elektrizität gedacht. Also wer Twin Peaks kennt, der weiß, wie wichtig für Lynch dieses ja eigentlich immer immaterielle Motiv ist. Es ist ja eigentlich nie zu sehen, man kann es hören. Und das will Lynch, glaube ich, vor allem zeigen. Also es surrt und fiebt da die ganze Zeit, wenn jemand in Twin Peaks unter so einer Stromleitung durchfährt. Und ist er auch oft gefragt worden, warum er das so faszinierend findet, warum er das immer abbildet in seinen Filmen, auch in seinen Gemälden kommt das oft öfter mal vor. Und natürlich sagt er, erklärt da nicht weiter. Das ist ja auch so ein bisschen ein Ding von ihm. Ich weiß nicht, warum er es macht. Ich sehe halt nur, dass sich Elektrizität in sämtlichen Formen in all seinen Kunstwerken wiederfindet. Genauso wie Feuer, also die zerstörerische Kraft des Feuers ist auch omnipräsent. Also der Film Twin Peaks Fire Walk With Me heißt ja sogar so. Da, glaube ich, versucht Lynch die Beweggründe des Bösen zu erforschen, versucht zu zeigen, wie das Böse sich ausdrücken kann in der Welt. Hat ja vor 4 Jahren auch so einen Kurzfilm gemacht, der heißt auch Fire. Auch hier spielt Feuer, wie der Titel schon sagt, eine große Rolle und zeigt ja die zerstörerische Wirkung und zeigt auch, wie Lynch bereit ist, immer wieder in Abgründe zu schauen.
Genau, vielleicht nehmen wir das auch nochmal in den Blick. Was ist denn so die Atmosphäre oder die Stimmung, die seine Werke auszeichnet? Also ich fand ganz eindrücklich, als ich die Titel der Lithografien gelesen habe in eurem Buch, dass ich sofort eine Vorstellung davon hatte, ohne zu wissen, wie sie aussehen, weil ich mich damit noch gar nicht beschäftigt hatte. Also es hat irgendwie was in mir wachgerufen. Könnt ihr das nochmal so ein bisschen in Worte fassen?
Lithografien bei Lynch, das sind eigentlich so eine Art Momentaufnahmen. Oft beschreiben die Titel eigentlich exakt, was da passiert. Aber man weiß im Grunde nicht, was davor war und was danach ist. Und das führt dazu, dass diese Momentaufnahme einer Geschichte oder was auch immer beim Zuschauer eben dazu führt, dass er sich fragt, ja, wie geht es denn weiter oder was war davor? Und das fand ich ziemlich faszinierend bei den Lithografien. Und oft, wie du eben sagst, ist es immer ziemlich unheimlich, bedrohlich. Und im Kopf führt es dann eben auch zu Szenarien, die man weiterführt.
Beispiel, seine Lithografien heißen Man in the Room with a Knife oder Billy Whispers to Sally oder Why Electricity Make Me Do Bad Things. Also ich finde, das beschreibt sehr gut, was du, Adrian, gerade gesagt hast, dass das so Momentaufnahmen sind. Und es ist unheimlich suggestiv. Also so diese Bedrohlichkeit oder das Potenzial von Gewalt liegt irgendwie so in der Luft.
Es stimmt, also was ihr beide gesagt habt, die Beschreibungen der Bilder auch. Also ganz, ganz simpel. Also auch in großen Druckbuchstaben schreibt er dahin, also eigentlich eine Bildbeschreibung, wie man sie in der 5. Klasse wahrscheinlich gemacht hat, ohne die Interpretation, die dann eigentlich folgt. Und das ist vielleicht auch ein Ausdruck von dem, was wir auch festgestellt haben, wie Lynch auf die Welt blickt. Nämlich, er nimmt oftmals den Blick eines Kindes ein. Und auch wenn er jetzt knapp 80 ist, hat er diesen Blick nie aufgegeben. Und oft habe ich das Gefühl, wenn er irgendein Kunstwerk macht, dann versucht er es genau aus diesem Blickwinkel abzubilden, also versucht die Welt abzubilden und wie bedrohlich die dann wirkt oder wirken muss, wenn man mit Kinderaugen auf die große weite Welt blickt, wo Krieg tobt, wo ja, wo Frauen vergewaltigt werden. Also die ganzen ganz schlimme Sachen. Und Lynch geht da wahrscheinlich wirklich roh an die Dinge ran und kann sie auch in dieser Rohheit abbilden, weil er ja nicht verblendet ist von irgendwelchen Konventionen, die sich vielleicht so aufbauen im Laufe eines Lebens.
Das ist auch eventuell der Zugang zu Lynch, der mir am meisten gefällt, dieser Kindheitsblick. Das ist so eine Faszination für die Welt, die noch da ist, ob gut oder böse, ja, und die niemals etwas quasi sofort vorverurteilt, sondern auch teilweise im Hässlichen das Schöne finden kann und sehr neugierig bleibt, ein Blick, der sehr neugierig bleibt, ja.
Ihr habt ja jetzt eingangs auch schon beschrieben, wie ihr methodisch in eurem Buch vorgegangen seid, dass ihr sein Werk anhand von insgesamt 31 Begriffen beschreibt. Und ihr zieht dabei auch immer wieder Biografisches heran. Das habt ihr jetzt ja auch schon gesagt. Das erste Kapitel heißt auch Mensch und Künstler. Ihr beschreibt darin auch das Künstlerleben, das Lynch führt. Wie sieht denn dieses Künstlerleben aus?
Also sehr verschroben, könnte man sagen. Also er hat einen ziemlich exakten Arbeitsalltag und auch was drum so passiert. Also er wohnt ja in L.A. und früher, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, ich glaube mittlerweile geht er kaum mehr aus dem Haus, auch aufgrund seiner Krankheit. Aber früher war es so, dass er in seinen Stammdiner gegangen ist, dort immer dieselbe Mahlzeit zu sich genommen hat, Cappuccino getrunken hat, auch oftmals sehr zuckerhaltige Getränke zu sich genommen hat und Donuts über alles geliebt hat. Also man sieht es ja auch in Twin Peaks, das ist quasi ein Meme. Der hat es auch im echten Leben so gemacht. Ja, und wenn er mal nicht auf Futtersuche ist, dann ist er halt in seinem Atelier und vertieft sich da in sämtliche Kunstformen. Und es gibt da auch eine schöne Dokumentation dazu, Room to Dream. Die stammt aus dem Jahr 2018. Und da erhält man einen ziemlich guten Einblick, wie Lynch arbeitet, also und wie sein Atelier aufgebaut ist. Also sehr clean, sehr industriell. Also was man teilweise in seinem Werk wiederfindet, so ja, in dieser Atmosphäre bewegt er sich auch selbst gern. Und ja, er ist immer am Machen. Und das fand ich auch wirklich sehr faszinierend. Also immer ein sehr kreativer Mensch einfach. Und wenn er dann von seiner Arbeit spricht, dann gelingt es ihm aber auch, also so verschoben er ist, in sehr klaren Worten das wiederzugeben, was gerade in ihm vorgeht. Also seine Innenwelt kann er sehr gut ausdrücken und nach außen bringen. Und so konnten wir auch ziemlich tief recherchieren. Also er hat zahllose Interviews gegeben und da wirklich viel von sich preisgegeben. Es gibt auch ja, Bonusmaterial von verschiedenen Filmen. Und ja, da sind wir sehr in die Tiefe gegangen und haben eben ja, ein großes Bild von Lynch selbst zeichnen können.
Ja, zum Stichwort Künstlerleben und auch Recherche, die wir betrieben haben, würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass Lynch wirklich einen Alltag hat, eine Routine, die er auch irgendwie benötigt, um auch eine Stabilität quasi für sein Künstlerleben zu haben. Und er hat zu verschiedenen Epochen verschiedene Routine, würde ich mal sagen, die er auch immer so ein bisschen anpasst an seine jeweilige Lebenssituation. Und zum Stichpunkt Recherche. Wir waren auch in Paris im Atelier, wo Lynch Lithografien macht, unter anderem. Da haben wir auch recherchiert. Feldarbeit haben wir gemacht sozusagen. Und dann fällt mir noch ein Künstlerleben. Ich glaube, Lynch ist ein Genussmensch und der Begriff Genuss ist auch zentral in seinem Schaffen. Einerseits für ihn selbst, das sind Elemente, die ihn am Laufen halten sozusagen, also Kaffee, selbst Zigaretten, Zucker.
Ja, also dieses Leben zwischen festen Routinen und kreativem Schaffen, das habt ihr sehr, finde ich, sehr eindrücklich beschrieben. Und man hat einen guten Eindruck davon bekommen, von diesem, ihr nennt es an einer Stelle, constantly creating, also dass er ständig schaffend ist, in welcher Form auch immer. Ja, es überträgt sich auch irgendwie der Eindruck, dass er, also obwohl er ja Künstler ist, irgendwie schon ein Arbeiter ist. Also er ist ständig an irgendwas dran. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ihn sympathisch macht, dass man den Eindruck hat, er ist jetzt nicht so ein, er ist kein abgehobener Intellektueller, sondern er ist Künstler, aber so, also so mit Haut und Haar Künstler, so der Kunst voll und ganz verschrieben.
Würde ich auch noch sagen, dass ein wichtiges Element die Freiheit ist. in seinem Schaffen, denn Lynch hasst es, wenn man ihm irgendwelche Vorgaben gibt oder ihm sagt, was er zu tun hat. Also da ist die Freiheit auch sehr wichtig in seinem Schaffen, ja.
Ja, und ihr habt ja schon gesagt, also er beweist immer wieder Humor, auch wenn sein Werk ja eher düster ist. Also sowohl Humor in seinen Werken, aber auch eben als Person, wenn er irgendwo auftritt. Also wie gesagt, irgendwie exzentrisch und schräg, aber dabei irgendwie auch immer liebenswürdig. Vielleicht könnt ihr nochmal, also Jonathan, du hast vorhin schon das Beispiel mit der Q-Kampagne für Laura Dern erwähnt. Vielleicht könnt ihr nochmal so ein Beispiel nennen, worauf seid ihr bei der Recherche gestoßen, was euch besonders amüsiert hat?
Einmal zum Beispiel gibt es ein Bild, das heißt, also normalerweise sind ja seine Beschreibungen eher ja, verhalten. Er beschreibt einfach die Dinge. Und es gibt aber ein Bild, das heißt Change the fucking gentle fuck face. Also er sticht völlig heraus, fand ich enorm lustig. Da ist zu sehen ein Ehepaar, ein amerikanisches, das vor dem TV sitzt und dort irgendein Trash-TV schaut. Und er, der Mann, brüllt irgendwie von hinten vor, dass ihm das gar nicht gefällt. Das sieht man bei Lynch oft, dass er Stereotype überzeichnet. Also jetzt nicht nur bei diesem Bild mit dem cholerischen Mann, sondern auch bei dem Film The Cowboy and the Frenchman zum Beispiel. Das ist ein Kurzfilm aus den 90ern. Da nimmt er amerikanische und französische Stereotype aufs Korn. Also er spielt dann mit dem Eiffelturm, mit Baguettes und so. Also es ist jetzt ein bisschen flach. Aber irgendwie macht er das auch. Also er ist dann tiefgründig einerseits, aber ja, lässt sich's nicht nehmen, dass er da irgendwie, dass es lustig findet, wenn da ein Cowboy in schlimmsten amerikanischem Slang rumknurrt.
Was auch unter Humor fällt, würde ich sagen, sind Lynchs cholerische Gewaltausbrüche. Nicht unbedingt jetzt Lynch selbst, sondern halt seine Charaktere, seine Protagonisten. Also ich denke da zum Beispiel in Lost Highway, da gibt es so eine Verfolgungsjagd, die schon fast Slapstick ist. Was heißt eine Verfolgungsjagd? Also da ist der Gangster, fährt da ganz ruhig in seiner Limousine eine Straße entlang und dann kommt so ein Drängler und fährt ihm ziemlich nah hinten drauf. Da dreht der Gangster einfach dann völlig durch und hält dann diesen Wagen an und bedroht ihn dann gleich mit einer Waffe und so weiter. Und diese Elemente, die finden sich schon in einigen Werken, so dieses Cholerische. Und es gibt auch die Kurzserie Dumbland. Das ist so eine animierte Kurzserie von Lynch. Und da geht es eigentlich nur um das. Also da gibt's, das ist eigentlich eine amerikanische Familie auch. Und also es ist der Wahnsinn, diese Miniserie. Also die kann ich wirklich empfehlen, Dumbland. Und die, glaube ich, ist auch auf YouTube verfügbar. Also ein kleiner Tipp.
Sehr schön. Wenn wir jetzt nochmal genauer betrachten, wie er kreativ arbeitet und wie er sein Schaffen selbst betrachtet, dann stoßen wir auf diese Theorie der Idee oder wenn man das Theorie nennen möchte. Ihr hattet das vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Ihr schreibt in eurem Buch, Lynch habe über den Film Blue Velvet mal gesagt, dass vier Ideen am Anfang gestanden hätten. Rote Lippen, grüner Rasen, der Song Blue Velvet von Bobby Vinton und ein abgetrenntes Ohr, das auf einem Feld liegt. Fand ich sehr amüsant. Also wüsste ich jetzt gerne, wie wird daraus denn ein guter Film? Also vielleicht könnt ihr mal beschreiben, was versteht Lynch unter einer Idee? Wie kommen ihm Ideen und wie werden aus Ideen Kunst?
Ja, also das wäre auf jeden Fall auch eine Frage gewesen, die wir ihm gestellt hätten, wenn er mit uns gesprochen hätte. Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, das ist ein sehr intuitiver Prozess. Also wenn er da vier Ideen einfach mal auf den Tisch legt, dann können bestimmt auch ganz viele kleine Ideen dazwischen passieren. Also vier Ideen und dann Verbindungen herstellen, wie auch immer die aussehen können. Also er hat ja dann, wenn er in seinem Atelier sitzt, stelle ich mir vor, stehen viele seiner Bilder rum. Alles, was er macht, umgibt ihn. Und das Ganze könnte ja dann ergänzend zu diesen grundlegenden Ideen für diesen Film gewesen sein, in dieser Zeit, Ende der 80er. Und die Idee an sich, wir hatten schon kurz drüber gesprochen, das ist ja eher so was Immaterielles natürlich, also was Abstraktes, ein Gedanke von Lynch, den er hat und den er gerne in eine konkrete Kunstform übersetzen möchte. Und dieser Prozess von abstrakt bis zu konkret, der dauert an und Der dauert verschieden lange und das, glaube ich, ist abhängig von den Kunstformen. Also tendenziell kann man bestimmt sagen, ein Lied ist schneller mal konkret als ein Film, ein ganzer Film. Und da würde ich sagen, unterscheidet Lynch zwischen großen und kleinen Ideen. Er versucht das auch in seinem Buch Catching the Big Fish zu beschreiben. Also da macht er ähnlich wie wir im Aufbau, arbeitet er hier mit Begriffen. Und er versucht anhand dieser Begriffe dann auch die Idee zum Beispiel zu erklären und vergleicht diese Idee mit Fischen, die er fangen muss. Und wenn er sie gefangen hat, dann kann er sie braten und dann werden sie irgendwann zu Filmen. Also ganz salopp gesagt, er arbeitet ja auch viel in seiner Beschreibung mit Bildern, aber so kann man sich es ungefähr vorstellen.
Was bedeutet das denn jetzt für die Rezeption? Also hat sein Verständnis von Kreativität und Kunst auch etwas damit zu tun, dass ihr euer Buch Lynch begreifen und nicht Lynch verstehen genannt habt? Also kann Verstehen hier das Ziel sein bei dieser intuitiven Arbeitsweise, die du jetzt beschrieben hast?
Also ich glaube nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, nee. Also er orientiert sich ja in seiner künstlerischen Arbeit überhaupt nicht an seinem Publikum, sondern eher an seinem Gefühl. Und das bedeutet natürlich auch, dass Lynch die Rezeption eigentlich völlig egal ist. Also wie ein Film oder ein Bild interpretiert wird, das spielt für ihn keine Rolle. Er macht Kunst, weil er sie liebt und weil er Spaß daran hat und nicht, weil er damit jemandem gefallen möchte. Also das ist natürlich, geht natürlich auch einher mit einer gewissen Wohlstandssituation. Also er hat Geld und kann sich deshalb diesen Lebensstil leisten. Aber ist auch gut für uns letztlich. Also wir können ja davon profitieren. Und ein völlig eindeutiges Kunstwerk abzuliefern, das möglichst alle Menschen im Publikum anspricht, das ist auch gar nicht sein Anspruch, glaube ich. Also er liebt die Vieldeutigkeit, verwehrt sich immer wieder Fragen von Journalisten und sagt eben nicht, was er sich dabei gedacht hat. Und er zwingt sozusagen damit den Zuschauer dazu, selbst was mitzubringen, wenn er den Film oder anschaut oder sich das Bild anschaut und seine eigenen Erfahrungen dann mit den Kunstwerken von Lynch abgleicht. Also ich glaube, so funktioniert es ganz gut, wenn man im Dialog dann mit Lynch ist. Und auf diese Weise entstehen dann Deutungen, also wie vorher schon angesprochen, die sehr viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun haben und mit dem eigenen Fühlen. Und da sind wir dann ein bisschen bei dem Begriff begreifen. Ist auch so ein kleines Wortspiel halt, die ganzen Begriffe dann in ein Begreifen zu füllen. Genau, und ist irgendwie was Körperliches, was mit dem Gefühl zu tun hat und weniger mit dem Kopf.
Ja, vielleicht zu David Lynch begreifen noch. Also die Idee ist natürlich auch, dass man den Lynch besser greifen kann. Greifen, also nicht gleich verstehen, aber zumindest besser greifen. Lynchs Filme, aber auch seine Kunst, das ist eigentlich eine Erfahrung, besser gesagt. Also ein Erlebnis. Nicht unbedingt sofort eine Geschichte, die erzählt wird, aber ein Erlebnis, das gegeben wird. Und dieses Erlebnis, glaube ich, das kann man eigentlich nur richtig gut erfahren, wenn man selbst auch offen dafür ist und nicht voreingenommen ist und auch Fantasie hat und bereit ist, sich da hineinzusteigern und das auch mit seinen eigenen Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, ja, zu vergleichen oder Lynchs Vision dadurch anzureichern oder zu erweitern.
Dann freuen wir uns, würde ich sagen, auf weitere Lynch-Erlebnisse und die Rätsel, vor die er uns dann wieder stellen wird. Könnt ihr vielleicht abschließend nochmal auf den Punkt bringen, was macht Lynchs Kunst für euch aus eurer Sicht so interessant?
Also ich finde, seine Kunst hat sich verselbstständigt. Also sie ist nicht mehr auf ihn persönlich angewiesen, so schade das jetzt erstmal klingt. Aber er hat es halt geschafft, seine Kunst für sich sprechen zu lassen und hat es dann auch geschafft, dass andere Künstler eben seine Werke nehmen, um sich selbst zu inspirieren zu lassen. Also ich war neulich in der U-Bahn und dann kommt jetzt ein neuer Film mit Lea Seydoux in die Kinos, der heißt The Beast. Und dann stand in der Beschreibung schon, dass der an David Lynch erinnert oder auch The Substance jetzt mit Demi Moore. In den Beschreibungen wird Lynch schon als Zuschreibung verwendet. Und dann kann sich jeder was drunter vorstellen. Und ich finde, das ist das Beste, was einem Künstler passieren kann, dass er zwar durch seine Werke präsent ist, aber auch im Nachgang dann. Also, dass seine Werke eben andere Werke auch wieder auslösen oder inspirieren. Das finde ich toll.
Ja, Lynch ist da ein bisschen wie Kafka, also Lynchesk, das findet man immer mehr, diesen Begriff, wie Kafkaesk. Und das Problem ist bei solchen Begriffen, dass es manchmal zu viel verwendet wird. Das ist bei Lynch ein bisschen ähnlich, das heißt, es ist ein Begriff, der wirklich immer wieder auftaucht und auch manchmal irgendwie Filme beschreibt, die aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, nicht viel so mit Lynch oder Lynchesk zu tun haben, ja. Das ist so ein bisschen die Gefahr, dass es halt einerseits natürlich gut, weil es zeigt in der Tat, dass Lynch auch nach Lynch weiterlebt sozusagen, aber andererseits auch irgendwie so ein Begriff wird, der so für alles und nichts dann verwendet wird, leider. Aber ich finde es auch, wie Jonathan gesagt hat, sehr interessant zu sehen, in welchen Kunstformen überall Lynch dann auch zu finden ist. Also unter anderem zum Beispiel in Videospielen auch Alan Wake, ein super Videospiel, Alan Wake 1 und 2. Und als ich das dann auch das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir, wow, das ist aber hier Lynch als Videospiel quasi. Und ja, das finde ich sehr spannend. Und es ist gerade Lynch so als Universalkünstler auch, finde ich, passt das sehr gut, weil Lynchesk eben nicht nur so zu den Filmen passt, sondern wirklich zu seinem Gesamtkunstwerk im Grunde, zu allen verschiedenen Kunstformen, die er praktiziert. Und das ist so ein Adjektiv, was so das Gesamtkunstwerk auch beschreibt.
Ja, dann bleibt mir am Ende nur noch auf euer Buch zu verweisen. David Lynch Begreifen, Kunst, Kino, Kreativität ist im Juli 2024 im Büchner Verlag erschienen, hat 388 Seiten und kostet 30 Euro. Es ist, das kann ich auf jeden Fall sagen, sowohl etwas für Menschen, die noch nicht so tief in Lynchs Werk eingetaucht sind, als auch für solche, die dachten, sie wüssten schon alles. Also genau, von meiner Seite eine Empfehlung und euch ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Vielen Dank.